Ja, das hier ist eine ganz besondere Folge. Es ist eine Folge, die wir vor dem Super Bowl aufgenommen haben und dann aufgrund verschiedenster Probleme nie in die Veröffentlichung geben konnten. Das hat technische Probleme, gesundheitliche Gründe, Zeitprobleme. Und ja, wir wollen jetzt auch demnächst wieder starten. Aber damit diese Folge nicht vollkommen umsonst war, werden wir sie jetzt noch veröffentlichen. Und auch wenn sie eigentlich schon einen Monat alt ist, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive, mein Name ist Micho und heute sind wir in fast voller Besetzung. Trotz Terminschwierigkeiten aufgetaucht. Der Einzige, der es nicht geschafft hat, ist Rico, aber ich habe dabei den Tobi.
Moin.
Der Danny sagt Hallo.
Hallo.
Und auch Tino hat es so kurz vor, ich weiß nicht, Urlaubsfahrt, Sportfahrt oder was auch immer, gerade noch geschafft.
Schönen guten Abend. Nee, Urlaub. Zeugnisferien stehen an.
Zeugnisferien.
Ihr habt sowas in Niedersachsen, um Gottes Willen. Ich lasse mich für sowas krank schreiben. So, und wie ihr es vielleicht hört an meiner Stimme, ich bin ziemlich angeschlagen, bin auch letzte Woche operiert worden. Ich weiß also nicht, wie lange ich durchhalten werde und würde wahrscheinlich relativ schnell mich aus dieser Folge verabschieden müssen. Trotz allem wollte ich die Gelegenheit nutzen, euch Hallo zu sagen. Und wir waren jetzt 2 Wochen nicht auf Sendung. Ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal mit den News an. Und die sind vor allen Dingen im Coaching-Bereich. Tobi, du hast doch wie immer bestimmt alle Namen drauf.
Ich habe tatsächlich alle Namen drauf. Ich würde die Kleinigkeiten vorweg schicken. Die Miami Dolphins sind nicht mehr so schlecht wie die New York Jets. Travis Kelce spielt ja Super Bowl. Deswegen rückt Jonnu Smith in den Pro Bowl nach, der ja jetzt am Wochenende in Orlando stattfindet. Das heißt, vorher hatten ja nur die Jets und die Dolphins keinen Pro Bowler. Jetzt haben die Jets keinen Pro Bowler, soweit ich das weiß. Jonnu Smith wird also nachnominiert und ich denke, zu Recht.
Was also nicht wirklich was mit Coaches zu tun hat, oder?
Nee, deswegen. Das kommt dann als Kirsche auf die Spitze.
Okay, gut. Dann übergebe ich direkt wieder das Wort. Wenn du das Programm umschmeißt, dann mach mal.
Natürlich. Zweite News in Anführungszeichen ist, demnächst steht die endgültige Wahl zum Defensive Rookie of the Year an. Die Liga hat jetzt die 5 Finalisten bekannt gegeben und in diesem Quintett ist auch Chop Robinson, unser Edge-Rusher, vertreten. Unter anderem ist, glaube ich, Jared Verse von den Chargers dabei und wer da sonst noch so dabei ist, weiß ich, glaube ich, gar nicht. Also Chop Robinson wird, denke ich, den Titel nicht gewinnen. Da sind einige Rookies vor ihm platziert, aber dass er in den Top 5 ist, zeigt er schon auf, was er für eine Saison gespielt hat für die Miami Dolphins. Ich weiß nicht, seht ihr das anders?
Oder? Naja, also ich denke, der Titel geht an Jared Verse von, der spielt bei den Rams.
Achso.
Der hat das eigentlich.
Der von den Chargers also, ist dann ein anderer, ne?
Ja, der hat das für mich eigentlich ziemlich sicher. Also es war mit Abstand der beste Edge-Spieler und wir kennen es ja immer so ein bisschen auch beim Defensive Player, wenn wir uns an die Saison von Xavier Howard erinnern, da mit seinen 10 Interceptions, also ein Defensive Back wird das eher selten, das sind ja die beiden Eagles Corner, die da auch noch nominiert sind, die haben da eher nicht so die Chance, Chop Robinson hat sich in der zweiten Hälfte unglaublich gesteigert, unfassbar gesteigert, die Nominierung ist schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht an Jared Verse geht, dafür war seine Saison, muss man auch sagen, einfach zu gut.
Ja, um das vielleicht noch mal zu komplettieren, ich habe es jetzt on the fly ausgegoogelt. Cooper DeJean von den Eagles, Quinion Mitchell von den Eagles, Der angesprochene Jared Verse von den Rams und Braden Fiske sind die anderen vier Nominierten. Und wie du schon sagst, ich gehe davon aus, auch davon aus, dass es dann wahrscheinlich der von dir angesprochene werden würde. Aber das, wie gesagt, waren jetzt so die Kleinigkeiten. Bevor wir zu den Coaches kommen, vielleicht noch mal so dazu, alles das, was momentan so im Spekulationshimmel wabert, welcher Positional Coach jetzt bei welchem Team gerade ein Interview hatte, wer wo im Gespräch ist, das lassen wir an dieser Stelle raus. Wir vermelden das, wenn es konkret wird. Was man vermelden kann, ist, dass Reggie McKenzie als Berater den Verein verlässt und wir dafür keine Kompensation kriegen. Der war ja bei dem einen oder anderen Team als GM im Gespräch. Der verlässt jetzt die Dolphins, ohne dass wir irgendetwas dafür kriegen würden. Was die Dolphins aber bekommen haben, ist einen neuen Special Teams Coordinator. Man hat sich ja nach mehreren mehr oder weniger desaströsen Jahren endgültig dann von Danny Crossman getrennt und konnte jetzt, die offizielle Meldung kam am Mittwoch, mit Craig Okerman verstärkt. Der war im letzten Jahr nicht aktiv. Im vorletzten Jahr war er für insgesamt 6 Jahre Special Teams Coordinator bei den Tennessee Titans, also von 2017 bis 2023 war er bei den Titans und Special Teams Coordinator war er von 2019 bis 2023. In diesem 2023er Jahr gleichzeitig auch Assistant Head Coach. Das Special Teams der Titans war durchschnittlich. Aber wenn ich mal meine Meinung als erstes kundtun möchte, selbst ein durchschnittliches Special Teams ist ein gehöriges Upgrade zu dem, was wir unter Danny Crossman gespielt haben. Ich weiß nicht, wie da so eure Meinungen sind, was ihr von der Personalie Craig Okerman haltet. Vielleicht gebt ihr eure 2 Cents da auch noch mit dazu. Thilo, vielleicht fängst du an.
Ja, das ist, glaube ich, immer unfassbar schwierig. Du hast das schon richtig gesagt, dass unser Special Team, gelinde gesagt, eine Katastrophe war. Das haben wir alle mehr als einmal gesehen, dass da eine Veränderung stattfinden muss. Das sollte eigentlich auch allen klar gewesen sein. Ich hätte das sogar schon im letzten Jahr durchaus nachvollziehen können. Wir waren einfach irgendwie mindestens eines der 5 schlechtesten Teams der NFL, was Special Team angeht, wenn nicht sogar noch schlechter. Deswegen eine Veränderung absolut nachzuvollziehen. Der Name an sich, das ist immer schwierig. Also was Special Team Coaches machen, da fällt einem erst natürlich der Harbo ein, der jetzt Head Coach ist, so als Special Teams Coach. Und dann noch den recht, der Name fällt mir gerade nicht ein, recht charismatische Special Teams Coach der Cowboys, der auch dadurch mal durch Hard Knocks bei den Rams damals noch bekannt ist. Aber viel mehr Special Teams Coach kann ich dir gar nicht so jetzt richtig nennen. Die fliegen leider immer so ein bisschen unterm Radar. Deswegen kann ich auch gar nicht zu sagen. Ich habe von den Titans jetzt in den letzten Jahren da auch nicht wirklich viel Special Team gesehen, dass ich dazu was sagen kann, außer das, was man liest. Und das finde ich mal so ein bisschen schwierig. Das, was passiert ist, ist gut. Schlechter werden kann es, glaube ich, nicht. Und du hast das schon richtig gesagt. Wenn wir irgendwie nur uns in das Mittelfeld der Liga heben, wäre das schon ein massives Upgrade. Und kann für die Entwicklung nur gut sein. Also das war ein No-Brainer aus meiner Sicht.
Gut, Danny, deine Meinung möchten wir natürlich dazu auch noch gerne mit einbeziehen.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, wie Thilus auch schon gesagt hat, eigentlich, dass man vielleicht auch die Saison davor schon damit gerechnet hatte, dass sich da Veränderungen abzeichnen. Da sind sie noch nicht passiert. Ja, ich glaube, das letzte Jahr mit dann Platz 31 bei den Special Teams ist Aussage genug, dass es Veränderungen geben muss. Und von daher bin ich einfach froh, dass was passiert ist. Ehrlicherweise Special Team Coaches nicht wirklich eine Position, wo ich mich jetzt krass tief mit auskenne, welche Namen da so gehandelt werden. Und ich glaube, wie gesagt, alles ist eine Verbesserung zu dem, was wir dieses Jahr und auch die letzten Jahre so zwangsläufig erlebt haben auf dieser Position.
Micho, lässt es deine Stimme zu, dass du da auch noch was zu sagen möchtest?
Ja, ganz kurz. Ich würde wirklich gern zur Diskussion stellen und fragen, was denn an den Special Teams so schlimm war. Ich meine, wir haben mit Jason Sanders jemanden gehabt, der eine herausragende Kickquote gehabt hat. Ich fand unsere Punch Returns selber jetzt tatsächlich nicht so schlecht. Und Platz 31 im Special Team, wo alles durcheinander gemengt wird, finde ich schwierig. Man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, dass unser Punt-Kick, unser Punt-Team nicht optimal war. Ja. Und auch unser Kick-Team in Bezug auf Kickoffs vielleicht zu viel zugelassen hat. Aber das war jetzt vor allen Dingen nicht kriegsentscheidend. Ich stimme euch auch zu, was ich mir wünsche, wäre ein bisschen kreativer auch bei den Special Teams vorgehen, sodass die auch ein bisschen mehr Wirkung haben. Aber ich finde dieses Platz 31 doch sehr plakativ, denn so schlecht fand ich gerade unsere Special Teams eben nicht. Und deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass ihr da alle draufhaut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wundere mich auch so ein bisschen, wie diese Platz 31 zustande kommen sollen, was der wie gewertet wird. Das ist ja auch immer sehr situationsbezogen. Generell ist in den letzten Jahren das in den Special Teams, finde ich, in der NFL immer schwieriger geworden. Special Teams haben immer mehr an Bedeutung verloren. Ich glaube auch, dass sich das wieder ändern wird und ich bin grundsätzlich deswegen insgesamt gesehen auch für einen Wechsel. Sehe es aber nicht so negativ, wie mir das jetzt hier so vorkommt. Deswegen, ihr sagt alle, wir sind uns da einig. Nein, sind wir anscheinend nicht.
Da bin ich mir nicht sicher, da müsst ihr mir helfen, aber ich glaube, dieser Platz 31, das ist ja auch ein PFF-Ranking, das nimmt das Kicking nicht mit rein. Also das Kicking von Sanders ist da nicht drin. Da geht es wirklich um das Return-Game auf beiden Seiten. Bin ich der Meinung, das Kicking allein, also die Quote, wie oft Sanders ein Field-Goal trifft oder ein Extra-Punkt, ist da nicht mit drin. Da ist mit drin, wie viel Yards lassen wir nach Punt-Return zu, und wie viel auf der anderen Seite können wir positiv herausarbeiten. Und da finde ich gerade, was das Return-Game der Gegner angeht, finde ich, waren wir oft einfach eine Katastrophe. Also ich habe jetzt gerade wieder das Thanksgiving-Spiel gegen die Packers in Erinnerung. Da ist der erste Punt, geht gleich bei uns über die 40 raus und da können wir eine Strichliste machen. Das haben wir immer wieder gehabt, also Feldposition. Das haben wir oft in den Spielen einfach verloren und ich glaube, das ist ein großer Teil dieser Statistik. Wenn ich mich jetzt irre, müsste mich unterbrechen, aber ich glaube, das Kicking zählt da nicht mit rein.
Ist ein Teil und was man dazu sagen muss, für die Leute, die es interessiert, es gibt da ein Punkte-Ranking oder ein Punktevergabe-Ranking, das ist das sogenannte Gosselin-Ranking. Das ist der Rick Gosselin, das ist ein Sportjournalist, der hat vor, ich glaube, knapp 7 oder 8 Jahren angefangen, dieses Ranking selber zu erarbeiten. Das ist so wie diese Draft-Value-Charts, auf die sich dann viele beziehen. Da werden dann Punkte vergeben in, ich glaube, insgesamt 22 verschiedenen Kategorien. Und wer die wenigsten Punkte hat, das waren im letzten Jahr die Houston Texans, ist halt das Beste in Anführungszeichen Special Teams. Die haben aus 22 Kategorien 236 Punkte gesammelt und die Miami Dolphins stehen bei 479 Punkten. Also das ist schon richtig, ein richtiger Unterschied. Und besonders schlecht in diesem Ranking kommt halt die Kickoff-Coverage weg. Da steht das beste Team in dieser Kategorie, die Jets, bei 15,4 Yards im Schnitt. Die Miami Dolphins lassen das Doppelte zu mit 30. Der gewertet wird, der Opponent Starting Point. Das ist jetzt relativ marginal. Im Unterschied startet der Gegner der Lions zum Beispiel an der 23,7-Yard-Linie. Auch da sind die Dolphins Schlusslicht. Da startet der Gegner halt an der 26,6-Yard-Linie im Schnitt. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber es ist, wie gesagt, der Durchschnitt. Und man kann schon erkennen, und ich denke, man kann schon sehen, dass gerade in einigen Kategorien Miami wirklich marginal schlechter ist. An alle die, die das wirklich interessiert, ich kann den Link, wo das Ganze erklärt wird, in die Shownotes packen. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, der kann das gerne tun. Also das ist dann eine eigene Kategorie für sich. Ich habe mich da jetzt noch nicht so großartig mit beschäftigt, aber gerade auch, was so der Eye-Test angeht, Strafen, Flaggen, falsche Aufstellungen und alles das, was so noch so mit dazukommt, war halt schon auffällig, dass das bei den Special Teams der Dolphins, sagen wir, mindestens verbesserungswürdig war. Ich weiß nicht, dann können wir es, glaube ich, an der Stelle auch die Coaching-Position abschließen und können uns einer anderen Coaching-Position zuwenden, über die wir noch nicht gesprochen haben. Vor ein paar Wochen haben die Miami Dolphins Wide Receiver Coach Wes Welker entlassen. Und auch da gibt es jetzt inzwischen einen Nachfolger, den sich die Miami Dolphins verpflichtet haben. Das ist Robert Prince. Robert Prince guckt auf eine lange Karriere zurück, hat 39 Jahre Coaching-Erfahrung, 20 Jahre Coach NFL, 14 Jahre lang Wide Receiver Coach, kommt übrigens von den Dallas Cowboys, wo er von 2022 bis 2024 unter anderem halt auch CeeDee Lamb betreut hat. Das vielleicht als Einordnung, wie der Herr Prince so von der Qualität her zu werten ist. Danny, vielleicht sagst du deine Gedanken diesmal zuerst zu diesem Coaching-Wechsel von Welker zu Prince.
Ich hatte mich so ein bisschen nach der Saison oder nach der Entlassung irgendwie gefragt, wie das jetzt zustande kam. Ich meine, klar, unsere Receiver haben dieses Jahr jetzt nicht zwangsläufig so gut performt wie das Jahr davor. Insbesondere, glaube ich, auch auffällig waren halt die vermehrten Drops von einigen. Hab aber da so ein bisschen das Gefühl, dass halt Wes Welker da so ein bisschen halt, ja, dann entlassen wurde aufgrund dieser Tatsache, sozusagen, dass in der Receiver-Gruppe, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie Unzufriedenheit dann herrschte. Von daher, ja, bin ich einfach gespannt, was der neue Coach bringt, umsetzt und macht, weil im ersten Moment, ja, war ich eher überrascht davon, dass wir uns da verändern.
Thilo, warst du genauso überrascht?
Es ist natürlich, man muss schon mal sagen, es ist das komplette Gegenteil, ne? Der junge Wes Welker ohne große Erfahrung wird jetzt ersetzt durch einen sehr erfahrenen Coach, der schon eine Vita vorzuweisen hat. Das ist so ein kleiner Change. Das heißt, man sieht, da war man intern irgendwie unzufrieden. Ich fand die Entwicklung eines Washington in der zweiten Saisonhälfte sehr gut, was man natürlich in erster Linie dann dem Wide Receiver Coach zuschreiben kann. Von daher war ich so ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass viele Wide Receiver so diese Mid-Tiers irgendwie stagniert haben. Ne? Und Braxton Berrios hat sich überhaupt nicht entwickelt. Dass jetzt Tyreek Hill, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, so gespielt hat, wie er gespielt hat, das würde ich einem Wes Welker nicht in die Schuhe schieben wollen. Da kann er auch nichts für. Und dann Tyreek Hill muss da einfach anders performen. Überrascht war ich auch, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so der große Game Changer. Auf der Position kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, zeigt für mich eher, dass da einfach im Hintergrund vielleicht auch einiges auf der persönlichen, menschlichen Ebene nicht so lief, wie man gewollt hat, denn Ja, so ganz kann ich das Receiver-Play ja in erster Linie nicht kritisieren. Klar, die Entwicklung war nicht so da bei einigen Spielern. Auf der anderen Seite, ein Washington hat sich gut entwickelt. Für mich der Elefant im Raum war gerade das Duo zwischen Hill und Waddle. Und dass ein Hill so gespielt hat, wie er gespielt hat, das würde ich einem Wes Welker einfach nicht ankreiden. Also das wäre meiner Meinung nach unfair. Jetzt haben wir diesen Wechsel gemacht. Und der Draft wird uns zeigen, ob wir da auch vielleicht eine andere Philosophie kriegen. Gut, da hat natürlich Mike McDaniel in erster Linie den Hut auf. Es bleibt spannend. Also überrascht war ich, um eine Frage zu beantworten, ob jetzt dadurch große Veränderungen gerade offensiv zu erwarten sind, würde ich jetzt erstmal nochmal zurückstellen wollen.
Vom einen Pädagogen zum anderen. Micho, möchtest du deine Gedanken zum Wechsel Welker Prince auch nochmal mitteilen?
Die Frage ist halt, was ist die Aufgabe von einem Wide Receiver Coach? Und wer in niedrigen Ligen schon mal gespielt hat, der weiß in der Regel, da geht es natürlich um so Sachen wie Technik und solche Dinge. Oftmals hat man da auch nicht so viele Position Coach oder sowas, sondern ist es quasi direkt der OC mit in einem oder so. Aber tatsächlich, das ist schon mal der erste Punkt. Ein Wide Receiver Coach ist mitverantwortlich für den offensiven Gameplan, weil er tatsächlich den OC und den Head Coach dementsprechend damit berät. Das war meiner Meinung nach in der letzten Saison nicht so besonders geglückt, und das ist schon mal Angriffspunkt Nummer eins. Und der zweite Punkt ist, er ist dafür verantwortlich, dass die Receiver perfekt auf den Gegner eingestellt sind, perfekt den Gameplan können, dass er genau weiß, wie kann er die Spieler auf was vorbereiten, im Prinzip die Coaching-Entscheidungen weitergeben, weil das tut ja nicht der Head Coach, das tut in der Regel auch nicht der OC, sondern da arbeiten die Position Coaches mit den einzelnen Spielern. Und ich mache jetzt hier schon mal ein kleines Foreshadowing. Ich war mit unserer Receiver-Gruppe nicht so wirklich zufrieden. Man muss auch bedenken, so ein OBJ wurde auch irgendwie nicht eingearbeitet und so weiter. Und an der Autorität eines Wes Welker kann es ja nicht gelegen haben. Der Typ war nun mal erfolgreich. Das heißt, da ist irgendwas Fachliches. Nur, dass man ein sehr guter Spieler war, heißt ja nicht unbedingt, dass man auch im Coaching-Bereich oder mit diesen Aufgaben wirklich vertraut ist. Und dann alle, die sagen, Micho erklärt wieder die Welt. Tut mir leid, ich wollte ja nur irgendwie alle abholen. Aber aus dem Grund glaube ich, dass es zumindest nicht schlechter werden wird.
Ja, um vielleicht da meine Einschätzung auch noch mal mit in den Raum zu werfen. Ich denke, es könnte sich auch um ein, in Anführungszeichen, Bauernopfer handeln, dass man jetzt die offensiven Probleme und die offensiven Schwierigkeiten, die die Dolphins innerhalb der Saison nun mal hatten, nicht völlig ohne Konsequenzen durchgehen lassen will. Und da ist der Wide Receiver Coach Wes Welker natürlich so das schwächste Rad im Getriebe. Ich hätte vielleicht sogar damit gerechnet, dass man den OC als Bauernopfer nimmt, um nicht an die teilweise berechtigte Kritik an Mike McDaniel rangehen zu müssen. Nur gut, es hat jetzt Wes Welker getroffen. Also das Konkrete hat mich ein bisschen gewundert, überrascht hat es mich nicht, weil ich hatte mir schon gedacht, dass da was passieren würde. Dann können wir dies aber an dieser Stelle auch abschließen und sind mit den Dolphins-spezifischen News, soweit sie uns vorliegen, durch. Womit wir noch nicht durch sind, und da möchte ich jetzt galant überleiten, ist die NFL-Saison. Uns steht da ja noch so ein Spielchen bevor, dass wir jetzt hier nicht ausgreifend über die Spaßspielchen von Orlando am nächsten Wochenende reden, ist, denke ich, nachvollziehbar, sondern wir werden unsere Blickrichtung jetzt Richtung New Orleans richten und uns mit dem Super Bowl beschäftigen, in dem die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles treffen. Zunächst als Anfangsfrage an euch drei vorab: Überrascht euch das Matchup oder hattet ihr damit gerechnet? Tilo, vielleicht überrascht dich das, dass jetzt Eagles gegen Chiefs spielen, oder ist das erwartbar?
Also Chiefs würde ich sagen, leider nein. Man hatte da so ein Potpourri aus einer Handvoll Teams. Die Bills gehören dann nach dem Saisonverlauf dazu. Vor der Saison hätte ich die Bills da nicht hingetippt. Die Ravens gehörten dazu und für mich eben die Chiefs. Einer davon ist es geworden. Die Chiefs einfach, weil sie anscheinend eine Mischung aus am besten gecoacht sind und einfach den besten Quarterback haben, der sich jetzt leider anfängt, unsympathisch zu machen, jedenfalls aus meiner Sicht. Deswegen haben die Chiefs da für mich einige Sympathien verloren. Ich mag dieses Kasperl-Theater auf dem Platz einfach überhaupt nicht. In der NFC hätte ich die Eagles nicht in den Super Bowl getippt, nicht vor der Saison. Dann haben sie natürlich deutlich, deutlich aufgedreht. Das liegt irgendwie so ein bisschen an der Person Nick Sirianni, der gerade in US-Medien so immer sehr schlecht wegkommt, hat man das Gefühl, und einfach irgendwie nicht so der charismatische Trainer ist, so wie es ein Dan Campbell ist, der einfach so eine Art Menschenfänger ist und die Leute mitzieht, ne? Also in der NFC hätte ich die Eagles nicht erwartet. Da hätte ich tatsächlich eher auf die Lions gesetzt. Die haben es dann in einem Spiel auf gut Deutsch verkackt. Aber wenn man das mal so saisonübergreifend das Fazit zieht, muss man einfach sehen, die Eagles haben mit unserem ehemaligen DC die beste Defense der Liga, haben vielleicht keinen Top-5-Quarterback, aber einen vernünftigen Quarterback mit der besten O-Line der Liga und höchstwahrscheinlich auch dem besten Running Back der Liga. Sehr gutes Right-Receiver-Duo und damit haben sie auch den Super Bowl-Einzug absolut verdient und nach dem Verlauf der Playoffs dann auch nicht mehr überraschend, meiner Meinung nach. Also vor der Saison hätte ich beide nicht in den Super Bowl getippt, aber so spätestens ab Mitte der Saison konnte man das zumindest erwarten.
Ja. Micho, hattest du dieses Matchup erwartet oder findest du, dass beide Teams verdient im Super Bowl stehen?
Also ich habe das Matchup erwartet und verdient ist immer so ein besonderes Thema. Ich habe irgendwann mal ein schönes, zum Ende der Regular Season hin, habe ich mal ein schönes Bild gesehen, wo alle gesagt haben, wo es hieß von wegen, welchen Super Bowl wollen wir? Lions gegen Bills. Welchen werden wir irgendwie kriegen? Chiefs gegen Eagles. So ungefähr sieht's aus. Es ist ein langweiliger Super Bowl, sagen wir mal ganz ehrlich. Die Bills haben sich selbst geschlagen. Die Chiefs haben an einigen Stellen tatsächlich, wie die komplette Saison über, auch mächtig Glück gehabt, das muss man auch ganz klar sagen, sind bei weitem nicht so gut, aber halt in den entscheidenden Momenten da. Und die Eagles stellen das beste Allgemeinteam. Tino hat es gerade eben gesagt, gerade an den Lions sind sie allen anderen sehr, sehr überlegen. Und man kann sich mit Sicherheit über Jalen Hurts streiten, der ja damals im College von Tua verdrängt worden ist. Aber das ist für mich eigentlich... Wenn ich, Entschuldigung, meine Stimme geht gerade so ein bisschen flöten, deswegen werde ich mich, glaube ich, nach dieser Aussage auch verabschieden. Wenn ich mir die Playoffs generell angucke, dann sehe ich halt in der Beziehung Folgendes. Und zwar, dass es zwar schön ist, wenn man einen Top-Quarterback hat, man aber, wenn man ihn finanziert, extrem abhängig davon ist. In der Regel ist es ja so, entweder man hat einen durchschnittlichen Quarterback, was so Quarterback wie Tour oder Hurts meiner Meinung nach darstellen und schafft es, ein Team um die herum zu bauen und ein System zu basteln, das quasi so funktioniert. Und das haben die Eagles übrigens auch gemacht. Das funktioniert auch, wenn Hurts nicht top spielt, während das System in Miami nicht funktioniert, wenn Tour nicht top spielt. Oder aber du hast halt eben das System bei den Chiefs, wo es heißt von wegen Mahomes und alles andere ist scheißegal. Das Problem ist, hat Mahomes einen schlechten Tag, haben die Chiefs schon verloren. Hat Jalen Hurts einen schlechten Tag, sind die Eagles immer noch ein verdammt schwer zu schlagendes Team. Und deswegen ist mein zentraler Takeaway daraus, setzt nicht alles auf einen Spieler. Natürlich ist der Quarterback der wichtigste Spieler und alle Welt will immer einen Elite-Quarterback haben. Ja, aber das komplette Team, wenn das komplette Team passt, hast du eigentlich viel mehr Chancen auf Dauer gesehen. Ja, und auch die Chiefs, nochmal, deswegen sage ich, die Chiefs haben dieses Jahr massiv Glück gehabt. Ich will jetzt nicht mit dieser Schiedsrichter-Diskussion anfangen, die ich gerade im Spiel gegen die Texans ganz gravierend fand. Ich weiß, viele sagen das auch gegen die Bills. Das passiert. Ich bin jetzt noch nicht wirklich bereit, eine Verschwörung in der NFL da zu sehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber so Spiele oder solche Situationen wird es immer geben. Und ein Team, das erfolgreich ist, wird immer da irgendwo angefeindet werden. Das sieht man auch in anderen Sportarten. Aber letztendlich ist es dann nochmal, ohne Mahomes kommen die Chiefs überhaupt nicht so weit. Ohne Mahomes haben die Chiefs vielleicht sogar eine Losing Season. Ja. Und das heißt, im Grunde genommen sind die Chiefs diese Saison in meinen Augen eine Mahomes-Verletzung von einem Top-10-Pick weg gewesen. Ja? Und auf der anderen Seite kann er die aber in den Super Bowl bringen, während die Eagles in meinen Augen immer mindestens auch ohne einen Jalen Hurts oder was auch immer mindestens ins Championship-Game gekommen wäre, was jetzt in den ersten beiden Runden man auch gesehen hat, denn da war Hurts schlecht. So, ich hoffe, man konnte meinen Aussagen folgen. Ich freue mich darauf, dann später eure Replik drauf zu hören. Und wie gesagt, ich muss mich jetzt leider verabschieden.
Dann an dieser Stelle alles Gute, schon deine Stimme. Und Danny kann dann deine Stimme entlasten. Lieber Danny, warum ist Josh Allen nicht in den Super Bowl gekommen? Und wie traurig warst du?
Naja, ich würde sagen, er hat sich wieder einmal selbst auch ein wenig geschlagen, beziehungsweise ja, vielleicht standen sich die Bills mal wieder minimal selbst im Weg. Ehrlicherweise traurig, ja, weiß ich nicht, war ich darüber nicht. Ich habe mich aber auch nicht unbedingt gefreut für die Chiefs vielleicht so, weil ja, dieses minimale Dauerticket gefühlt in diese Endrunden natürlich ja, so ein bisschen einen langsam auch vielleicht langweilt, würde ich mal eher sagen. Von daher war ja das Final in der AFC vielleicht aus unserer Fanbase-Sicht, ja, so ein bisschen das, was man vielleicht nicht unbedingt sehen wollte. Ansonsten, ja, ich glaube, letztlich gewünscht hätte man es oder hätte ich es vielleicht aus Sympathiegründen anderen Teams, insbesondere, glaube ich, bei der NFC hatten viele die Lions als Favorit einfach gesehen. Die haben sich letztlich selbst geschlagen. Ja, ich glaube, den positiven Punkt, den man sich an diesem Super Bowl vielleicht hochhalten kann, ist halt dieser Rematch-Charakter, den wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen haben. Ja, ansonsten glaube ich, ja, es ist ein Super Bowl, den viele, wie es auch Micho schon gesagt hat, vielleicht als das ist das, was man dann kriegt, aber nicht das, was sich jeder gewünscht hat am Ende des Tages. Und ja, ich bin gespannt, wer es holt trotzdem, aber mit großer Freude und Inbrunst habe ich jetzt das Matchup nicht unbedingt gesehen.
Gut, nachdem wir das jetzt geklärt hätten, steht noch die Frage im Raum, wie guckt ihr den Super Bowl? Gehört ihr zu denjenigen, die dieses Matchup boykottieren? Da scheint es ja auch einige zu geben. Das habe ich zumindest in Social Media gelesen. Und in Anführungszeichen, freut ihr euch darauf? Danny, ich weiß, du bist gerade im Prüfungsstress, aber tust du dir den Super Bowl Sunday an? Mit wem und wie?
ja, tatsächlich bin ich im Prüfungsstress, aber habe trotzdem dieses Jahr das Glück, dass ich nach dem Super Bowl Wochenende nicht direkt eine Prüfung hatte, so wie es letztes Jahr der Fall war. Da hatte ich nämlich direkt am Montag um 9 eine Klausur und musste deswegen den Super Bowl leider ausfallen lassen und konnte ihn dann nur rewatchen. Deswegen freue ich mich schon oder werde ich ihn schon gucken auf jeden Fall, weil ja, ich das einfach irgendwie schade finde, das Event an sich so ein bisschen doch zu verpassen auch. Und das wird aber dieses Jahr ganz gemütlich einfach nur zu Hause sein. Die Freundesgruppe, mit der ich so Football gucke, hat noch überlegt, ob sie ins Kino gehen. Das machen jetzt auch einige irgendwie in Berlin. Die gucken dann da über Kinoleinwand den Super Bowl. Das haben wir vor, glaube ich, 2 Jahren auch schon mal gemacht. Da war ich auch mit dabei. Das war eigentlich ganz cool. So rein von der Bildqualität und so. Aber dieses Jahr wird es aufgrund des Prüfungsstresses einfach ganz gemütliches Zuhause Football gucken mit ausreichend Snacks und Essen.
Thilo, du bist ja unterwegs oder bist du unterwegs? Guckst du dann
Dann wieder unterwegs. Genau, ich werde da irgendwie, also den Anfang werde ich auf der Autobahn sein, dann bin ich irgendwann zurück. Und dann werde ich tatsächlich pennen gehen. Also ein paar Kumpels von mir wollten zusammen gucken, werden sie dieses Jahr aber auch nicht groß tun. Und ich bin halt, ich kann mir montags nie frei nehmen. Ich muss immer um 8 in der Schule sein. Normalerweise mache ich es unter der Saison ja, dass ich tatsächlich am Freitag und am Montag Social Media ausmache, dann das Spiel der Nacht irgendwie nachgucken kann, ohne gespoilert zu werden. das ist beim Super Bowl allein durch die Radioberichterstattung und das ist auch Thema in der Schule, ist einfach nicht möglich. Das heißt, ich werde irgendwie gespoilert werden. Und ein ganzes Spiel mir anzugucken und zu wissen, wie es auch so geht, das ist halt irgendwie, das mache ich nicht. Ich werde mir dann vielleicht abends so ein bisschen Zusammenfassung angucken. Ich habe mir sonst mal die Halbzeitshows nochmal angeguckt. Dies Jahr finde ich jetzt auch nicht so spannend, da würde man reingucken und dann vielleicht ein bisschen Spiel, aber tatsächlich gehört zu denen, ich werde das Spiel auf jeden Fall nicht gucken und dann vielleicht Ausschnitte im Real Life am Abend, aber auch nicht mit großem Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Eagles-Sympathisant und die Chiefs, hatte ich schon mal angedeutet, nerven mich in Person von Patrick Mahomes auch ein bisschen. Von daher, ich gönne es so richtig dieses Jahr tatsächlich keinem.
Was ich als Ergänzung noch sagen kann, das hatten wir heute Nachmittag. Ich weiß, dass Rico guckt das in China zum Frühstück. Das Spiel, das fand er ganz toll. Ich persönlich muss den Montag, ich habe total vergessen, mir Urlaub einzutragen. Ich muss jetzt den Montag arbeiten, aber ich ziehe durch. Also ich hatte mehrere Möglichkeiten hier beim örtlichen Football Club, die bieten was an. Ehemaliger Nachbar von mir hat eine Kneipe, der zeigt das, aber ich fahre jetzt nicht direkt aus der Kneipe dann zur Arbeit. Deswegen wird das bei mir auch relativ entspannt und gediegen auf der heimischen Couch stattfinden dieses Jahr. Wo wir nächstes Jahr gucken, ist ja klar, weil ja da die Miami Dolphins spielen, dann gucken wir alle zusammen auf einer Riesenleinwand. Ist ja logisch. Weil wir, und da kommt jetzt die Überleitung des Todes, weil wir aus der diesjährigen Playoff-Saison der anderen Teams die richtigen Schlüsse mitnehmen und lernen werden. Das ist so das Thema, was wir für heute noch auf dem Zettel haben. Was können wir lernen? Was haben gerade die Playoffs gezeigt? Woran können die Dolphins anknüpfen? Thilo, vielleicht gehst du da so ein bisschen drauf ein, wie du so die gesamten Playoffs mitbekommen hast, wo du denkst, ja, das ist was, da können die Dolphins dran anknüpfen, da können sie noch was draus machen, dass wir nächstes Jahr den Super Bowl, also zumindest im Super Bowl stehen werden.
Das ist aber eine gemeine Frage.
Weil, ja.
Weil ich würde sagen, die paar Learnings, die man so nehmen kann, das ist ja immer in der NFL ein Agieren und Reagieren. Ne? Gibt es Jahre, da ist das Passing-Game oben auf, dann kommt das Run-Game zurück, dann haben die Defense wieder ein bisschen mehr den Hut auf. Wenn die Playoffs uns eins gezeigt haben, für mich, dann ist es tatsächlich das, und das ist aus Dolphins Sicht leider nichts Neues, dass man mit einer dominanten O-Line sehr weit kommen kann, denn Micho hatte das im ersten Teil auch schon gesagt, Jalen Hurts ist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass die Eagles die ersten beiden Playoff-Runden gewonnen haben. Jedenfalls nicht als Hauptargument, das waren, in einer Linie war das eine dominante O-Line mit einem überragenden Saquon Barkley, den wird man so nicht holen können aus Dolphins Sicht, und einer sehr guten Defense, zumindest einer Top-3-Defense. Mit einem Coach, der uns leider auch sehr gut bekannt ist. Also die Learnings aus Dolphins Sicht sind da relativ einfach. Wir werden Tua nicht umbauen können. Tua wird kein Josh Allen, was den Arm angeht, und er wird auch kein Lamar Jackson, was das Laufen angeht. Das ist einfach nicht Tuas Spiel, soll er auch nicht sein. Er hat andere Qualitäten. Die muss Mike McDaniel jetzt dauerhaft wieder mehr einsetzen. Plus, wir müssen einfach, und das ist jetzt, hat gar nicht so viel mit den Learnings aus den Playoffs zu tun, wir müssen unsere O-Line fixen. Punkt, aus, Ende. Wenn wir das hinkriegen, gerade Interior fixen, plus eventuell schauen, was mit Armstead auf Left Tackle passiert, ob man da einen Cut anstrebt und dann Patrick Paul schon so weit ist, das können wir so noch nicht sagen. Aus Cap-technischen Gründen würde das sicherlich Sinn machen, sich von Armstead zu trennen. Aber dass die O-Line muss das Thema sein. Und daraus hinaus haben wir halt so ein bisschen paar Faktoren, die wir leider noch nicht so richtig beeinflussen können. Anthony Weaver ist noch nicht so ganz aus dem Head-Coaching-Cycle raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, er ist bei den Saints noch nicht ganz raus. Wenn wir da wieder eine neue DC-Lösung anstreben müssen, ist auch die Frage, was passiert defensiv, ne? Aber das sind auch keine Learnings, die wir aus den Playoffs rausnehmen. Also aus den Playoffs, wie gesagt, wenn wir das sehen, für mich, man kann nicht sagen, dass es Run-Game zurück ist, aber man kann halt sehen, was auch mit einem Run-Game, sei es über den Quarterback, das werden wir nicht bekommen, aber mit Running Backs hinter einer vernünftigen O-Line, was da möglich ist. Und ein Devin Achane ist kein Saquon Barkley, aber ich glaube, mit einer etwas besseren O-Line könnten wir einfach in unser Spiel einen zweiten Faktor, ein zweites Element reinbringen, was wir offensichtlich brauchen. Und das ist auf jeden Fall für mich der Ansatzpunkt, den wir so mitnehmen.
Danny, hast du noch Punkte aus der Postseason oder allgemein, wo du sagst, ja, da werden die Dolphins nächstes Jahr gut beraten, das auch zu tun oder da zu arbeiten?
Ich sag mal so, der Punkt mit der Konstanz auf bestimmten Trainerpositionen spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben jetzt sehr oft unter Flores das Thema gehabt, dass wir bei der OC-Position irgendwie ständig jemand Neues hatten. Unter McDaniel haben wir jetzt das Problem, dass wir defensiv ständig neue Leute haben, was natürlich jetzt bei Viva natürlich auch, er hat einen guten Job gemacht, deswegen ist er in diesen Head-Coaching-Cycles irgendwie drin, aber es wäre natürlich schön, da einfach mal Konstanz reinzukriegen und wenigstens jetzt irgendwie 2 Jahre hintereinander mal den einen und denselben Koordinator und vielleicht auch einfach ein System zu haben, anstatt ständig sich auf irgendwas Neues einstellen zu müssen. Und ich glaube, die altbekannten O-Line-Probleme, die ja scheinbar auch in der Review bei unserem Management endlich so ein bisschen zumindest erkannt wurden. Ich glaube, darüber reden wir nicht umsonst schon sehr, sehr lange, dass wir das einfach brauchen, weil natürlich Tua ist schnell im Release, aber wir haben es immer wieder gesagt, wenn er mehr Zeit hätte, könnte man auch nochmal, glaube ich, andere Spielzüge da einfach aufbauen. Und auf der anderen Seite eben auch der Druck an der Line defensiv. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, aber da wird man auch sehen müssen, was eben mit den verletzten Rückkehrern passiert und wie sich da das Team dann aufstellt. Aber ich glaube, auch defensiv fällt halt auch viel über die Konstanz der Position als Koordinator einfach.
Was mir aufgefallen ist als Punkt, den ihr jetzt noch nicht benannt habt, wir haben mit zum Beispiel mit Baltimore, mit Buffalo, die Defense von Kansas City, die Defense der Eagles, die haben eine gewisse, ich würde es mal auf Englisch Physicality bezeichnen. Also die spielen auch mal dreckig, die spielen sehr körperbetont, die spielen robust. Und das ist so das, was mir bei den Miami Dolphins an der einen oder anderen Stelle in diesem Jahr tatsächlich gerade in der Defense gefehlt hat. Okay, wir haben in Zach Sieler einen dominanten Mann vorne an der Line stehen. Außer ihm sind da aber nicht so viele, die sich da von ihm mitziehen oder mitreißen lassen. Wenn die Dolphins hinten liegen, dann ist der Effort oder die oder das Engagement, was ich betrachtet habe, gerade auch, wir haben da im Spiel gegen die Jets drüber gesprochen, wir haben im Spiel in Green Bay drüber gesprochen, die Dolphins lassen sich an der einen oder anderen Stelle den Schneid abkaufen. Die sind nicht in der Lage, gegen körperlich starke und von der Physis her dominante Teams dagegen zu halten. Und ich würde mir wünschen, dass auf den Positionen, die die Dolphins in der Defense neu besetzen, wollen, sollen, können, müssen. Da werden wir im Laufe der Offseason auch noch zukommen, zu unseren Free-Agency-Themen, zu den Draft-Themen, dass da einen Stellenwert drauf gelegt wird. Dass wir eben nicht nur so ein Team sind, ja okay, wir spielen das Spiel dann runter, sondern dass wir auch in der Lage sind, aktiv und körperlich dagegen zu halten. Das erkenne ich bei quasi fast allen sehr erfolgreichen Teams dieses Jahres wieder. Und klar, O-Line, das habt ihr angesprochen. Irgendwann muss es mal das Front Office verstehen. Ich rechne aber, oder ich glaube es erst, wenn da wirklich massiv investiert und massiv dran gearbeitet wird. Also Robert Jones, Liam Eichenberg als Interior O-Line in Verbindung mit Aaron Brewer ist jetzt Bottom 5 der Liga, wenn überhaupt. Also
da bist du sehr gnädig, finde ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist noch nett gesprochen. Ich finde, Aaron Brewer hat seine Sache gar nicht so schlecht gemacht. Wir haben endlich mal einen Center, der auch Center spielen kann. Aber was die beiden Guards da teilweise abliefern, das hat mit NFL-Niveau nicht mehr viel zu tun. Und ihr habt es angesprochen, dominante O-Lines, gerade durch die Mitte, gerade unser Run-Blocking, da muss sich was ändern. Wir haben die Running Backs, wir haben Devin Achane, der abliefert ohne Ende. Wir haben einen Jalen Wright, der Potenzial hat ohne Ende. Was Mostert kann, hat er letzte Saison gezeigt. Diese Saison jetzt leider nicht, aber die sind ja alle da. Die müssen nur durch qualitativ bessere Spieler in der Interior O-Line unterstützt werden. Und ich bete darum, wie gesagt, ich glaube es noch nicht, aber ich bete darum, dass sich da massiv was tut. Es sind einige interessante Namen verfügbar, sowohl in der Free Agency als auch an den ersten zwei Tagen des Drafts. Und ich würde schon dazu appellieren, aber Thilo, du wirst das kennen, Danny, du wirst das kennen. Das haben wir die letzten Jahre immer schon gesagt. Wir appellieren und tun und machen und alle sehen es, nur dann kommt eine Chris Greer Pressekonferenz, das geht schon und dann ist das Thema quasi vom Tisch. Und ich denke, dass da die Dolphins auch lernen können. Vielleicht, wenn wir jetzt als Abschluss der Folge heute nochmal den Blick mittelfristig etwas weiter fassen. Micho hatte mir seine Punkte vor der Aufnahme geschickt, weil er gedacht hatte, dass seine Stimme nicht mehr halten würde. Er konnte jetzt doch noch ein paar Minuten, aber das würde ich jetzt am Anfang so reintun. Wo geht's für die Miami Dolphins hin? Und das, was Micho sieht und das, was Micho sagt, ist, dass die Miami Dolphins da sind, wo sie quasi vor dem Wechsel zu Brian Flores schon waren, ins Mittelmaß. Micho sagt, dass wir unsere Chancen, die wir hatten, mit der Aufstellung des Teams oder dem Roster, was wir hatten, verpasst haben und dass wir, auch wenn die Entwicklung von Tua positiver war, als er das gedacht hatte, eher ins Mittelmaß führt, denn dass wir eine realistische Chance hätten, in den nächsten Jahren uns vielleicht zu verbessern. Darauf mal eingehend, natürlich kannst du gute Off-Seasons haben und natürlich kannst du Madden-like in der Theorie immer die richtigen Spieler holen und wer sich mit den Zahlen spielen ein bisschen auskennt, die Sachen hin und her schieben und natürlich kannst du eine gute Mannschaft auf den Platz stellen. Aber wenn wir realistisch sind, das klang eben bei euch beiden auch schon an, wir haben die Bills, die trotz eines auf dem Papier nicht so guten Rosters bis ins Championship-Finale gekommen sind. Wir haben die Chiefs, mit denen du immer als Super Bowl-Contender rechnen musst, deren Saison war zwar auf dem Papier gut, da waren die Spiele aber nicht so gut, aber sie gewinnen sie eben. Wir haben die Ravens mit Lamar Jackson und einer sehr dominanten Defense, die da noch im Wege stehen. Also realistisch gesehen ist es nicht, dass die Dolphins in den nächsten Jahren wesentlich erfolgreicher werden. Ich gehe davon aus, dass man versucht, Tua Teams an die Seite zu stellen, so wie das auch die Chargers machen, mit denen wir die Playoffs erreichen können. Dass wir da natürlich gegen massive Konkurrenz laufen und dass das auch wie dieses Jahr gesehen schwierig werden wird, ist klar. Aber ich habe so langsam die Hoffnung aufgegeben, dass die Miami Dolphins in den nächsten 10 Jahren mehr werden als ein Mittelklasse-Team, was zu gut ist, um schlecht zu sein, aber zu schlecht ist, um wirklich gut zu sein und was zu erreichen. Also ich denke, dass die graue Maus der Liga wird den Delfin ganz schön einfärben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da könnt ihr jetzt noch eure Gedanken zu äußern und ich würde Danny als erstes fragen.
Ja, also ich glaube, wir sind halt alle irgendwo, stand jetzt erst mehr in der realistischen Betrachtung zu sagen, okay, wir haben halt wenig Capspace, den wir erstmal nutzen können. Natürlich, du hast es angesprochen, irgendwie lässt sich ja Geld und Verträge immer munter hin und her schieben und manchmal hat man das Gefühl in der NFL, dass es halt eher wie ein Simulator läuft und dass das recht fix geht. Aber ich glaube, dass man da einfach sagen muss, dass dieses Fenster, was da gesehen wurde oder auch geöffnet wurde, sich sehr, sehr schnell geschlossen hat, dass wir dieses Mittelmaß beziehungsweise die Konkurrenz natürlich in der AFC auch einfach haben, ne, wenn man sich anschaut, wie lange und wie viele Teams letztlich irgendwie um diese Wildcard-Spots gespielt haben, dann ist irgendwie auch klar, dass man da gegen viel Konkurrenz immer in der AFC auch einfach antreten muss, letztlich. Und ich glaube, was uns halt auch wieder mal bewusst geworden ist oder auch die letzten Jahre sich immer wieder gezeigt hat, sind, dass gerade die großen entscheidenden Partien für uns einfach nicht für uns laufen oder wir uns da dann selbst im Wege stehen. Und deswegen, ja, realistisch betrachtet, glaube ich, dass wir die nächsten Jahre eher so ein bisschen, wie du sagst, wahrscheinlich eher in der Mitte der Standings irgendwo zu finden sind, vor allen Dingen, weil, und das hatten wir ja auch so ein bisschen immer schon wieder anklingen lassen, weil man eben auch im Front Office das Gefühl hat, und das hat sich ja nun auch gezeigt, dass es da keine Veränderung geben wird. Und Chris Greer da so ein bisschen hier und da vielleicht dann doch einen deutlich anderen Blickwinkel, eine deutlich andere Einschätzung einfach zeigt, als wir die vielleicht haben und dementsprechend man da manchmal das Team vielleicht auch besser sieht scheinbar oder gesehen hat, als es letztlich eben war. Von daher bin ich gespannt, was passiert und ob wir aus diesem Mittelmaßstellung rauskommen, aber ich glaube es ehrlicherweise erstmal nicht.
Tja, Thilo, dann musst du jetzt den Rico geben und musst die Positivität in die nächsten Jahre reinbringen. Sonst haben wir hier einen ganz schönen deprimierenden Podcast.
Naja, die Positivität kann man theoretisch noch reinbringen. Das Problem dabei ist, man muss sich erst mal überlegen, aus Dolphins Sicht, was will man und was ist man bereit dafür zu tun? Also will man so eine Art, ich nenne es mal den Steelers-Way machen, man spielt jedes Jahr um die Playoffs mit, ist dann nicht komplett unzufrieden, aber gewinnt eigentlich auch keinen Blumentopf. Oder ist man halt bereit, wirklich jeden Stein umzudrehen? Dann sind wir da, wo wir waren. Ne? Dann hat man immer seine 4 bis 5 Jahre Bedeutungslosigkeit und dann hat man vielleicht dieses Fenster von 2 bis 3 Jahren. Dieses Fenster hatten wir. Wir haben es aus meiner Sicht einfach nur an vielen Stellschrauben massiv schlecht gespielt. Das liegt, und jetzt kommt der große, große, große Elefant im Raum, an dem Punkt Selbstevaluation aus meiner Sicht. Und diese Selbstevaluation macht immer noch die gleiche Person. So, jetzt ist die Frage, wie viel Druck hat Chris Greer auf dem Kessel? Wenn Chris Greer wirklich im Hintergrund Ruhe hat und die Sicherheit, dass er arbeiten kann, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man mit einem Chris Greer und Mike McDaniel jetzt schon bestimmte Mechanismen in Gang setzen kann. Das ist ein Nick Chubb, den man loswerden muss, um einfach die Altlasten zu entfernen. Das ist ein Terron Armstead, das ist auch ein Tyreek Hill, das ist ein Jevon Holland, den man vielleicht über Tech and Trade oder dann über einen möglichen Drittrunden-Pick im übernächsten Jahr, ob man dazu bereit ist, dass man im nächsten Jahr unter aller Voraussicht einfach mal ein schlechtes Jahr haben wird, ne? Wenn man dazu bereit ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir ab 2026 durchaus wieder relevant sind, wenn man die richtigen Schlüsse zieht. Und dann kann man auch, und Washington hat das gezeigt, oder auch die Broncos, nachdem man letztes Jahr nach dem Russell Wilson-Desaster völlig desperate war, dann kann man auch relativ schnell den Turnaround schaffen. Siehe Vikings. Man muss halt nur bereit sein, bestimmte Dinge anzufassen. Und dafür braucht man, glaube ich, im Hintergrund ganz wesentlich Ruhe und Vertrauen plus eine richtige Kaderevaluation. Ob wir die haben, weiß ich nicht. In Vergangenheit hat es oft gezeigt, dass Greer das eher nicht hat, aber vielleicht überrascht er uns, ja. Aber wir müssen schon sagen, wenn jetzt in dieser Offseason keine Schritte passieren, die uns handlungsfähig machen ab 2026. Das heißt, es geht einfach alles weiter, es werden Verträge umstrukturiert, wir versuchen ein paar Löcher zu stopfen, andere Löcher werden aufgehen, Safety ist da ein großes Loch, wir haben über Interior gesprochen, wir haben über O-Line gesprochen, wir müssen über einen Backup-Quarterback sprechen. Wenn man da überall nur versucht, ein bisschen zu stopfen, dann habt ihr völlig recht, dann sehe ich uns in den nächsten 1 bis 3 Jahren irgendwas zwischen einem 7-8-Siegeteam im Niemandsland. Und dann steht irgendwann der ganz harte Rebuild an, wo dann alles auf den Kopf gedreht wird. Oder man versucht es halt jetzt wirklich, wirklich schon so ein bisschen smoother durchzuführen. Die Chancen wären da und aus meiner Sicht wären diese Chancen auch vielversprechender, als da jetzt so ein bisschen Pflaster auf viele Wunden zu kleistern. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn ein Tour die Saison fit gewesen wäre komplett, dann gehe ich auch davon aus, wir hätten vielleicht 2 Siege mehr geholt, wir wären vielleicht in Playoffs gewesen, aber wir wären kein ernsthafter Contender gewesen. Also, Micho sagt immer, man kann in Playoffs immer ein Spiel gewinnen, das stimmt. Wie hoch diese Chance ist, das möchte ich mal dahin hinstellen. Für mich wären wir auch wahrscheinlich wieder one and done gewesen. Oder spätestens in der zweiten Runde. Und dann muss man halt, wie gesagt, wissen, will man um die Playoffs mitspielen, will man reinkommen oder zählt der Super Bowl und sonst nichts? Und für mich zählt in der NFL der Super Bowl und sonst nichts. Also ich würde 8 Playoff-Teilnahmen gegen 1 Super Bowl auf jeden Fall tauschen, aber das ist eine Philosophiefrage. Und dafür braucht man vor allen Dingen Ruhe, Zeit und dann die richtigen Entscheidungen, wenn es soweit ist. In der Vergangenheit haben wir die leider nicht getan, aber wir können es noch tun. Das ist mein positiver Ansatz. Da wird uns der März schon zeigen, wohin es geht.
Du hast es gerade angesprochen, Free Agency Signing Phase, da wo die ganzen Namen durchrattern, dieses Jahr 10. bis 12. März, da fängt das Ganze an. Wahrscheinlich schon 1-2 Tage vorher, dass gewisse Dinge von Adam Schefter oder Ian Rappaport geleakt werden, aber da rattern alle 2 Minuten dann die Namen durch und da kann man dann einen ersten Eindruck davon kommen, wo es hingeht. Als abschließende Frage, die ist mir gerade noch eingefallen, auch der Podcast-Folge, glaubt ihr, dass Chris Greer nach dem Draft weitermachen darf? Oder geht ihr davon aus, dass Chris Greer den Draft noch kriegt und dass er dann in Anführungszeichen ersetzt wird? Tito, du hast das gerade schon angedeutet. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen als Abschluss.
Das würde mich jetzt überraschen. Also das hört man ja eigentlich aus, was man so aus Miami hört, spricht da, also hast du vielleicht andere Quellen? Ich hab immer nur gehört, Ross vertraut Greer und steht überhaupt nicht zur Disposition. Das würde mich extrem wundern, wenn man jetzt Chris Greer eine Free Agency gibt und einen Draft gibt und ihn dann praktisch ersetzt. Also das wäre für mich sehr, sehr komisch. Da hätte man lieber Chris Greer schon im November ersetzen sollen und mit einem neuen GM in einem Hiring-Cycle dann Free Agency und Draft angehen sollen, aber das ist ja, also dann noch einen neuen GM zu finden, der dann ja auf jeden Fall mit Mike McDaniel arbeiten muss, weil das ist beim GM ja auch mal so ein Thema, also das würde mich extrem wundern. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Hast du da irgendwelche Quellen oder war das nur so eine Bauchfrage?
Nee, es waberte ja mal so durch die Beatwriter, dass es eventuell sein könnte, dass Chris Greer freiwillig einen Schritt zurückgeht und dass er Senior Executive irgendwas bei den Dolphins wird und die GM-Posten dann höchstwahrscheinlich intern an irgendjemanden anderen abgibt.
Das deswegen hätte man eher machen sollen. Also, puh,
nee. Ja, deswegen wollte ich eure Einschätzung dazu hören. Und die darf auch Danny dann noch mal geben, ob er genauso erstaunt wäre.
Naja, was heißt genauso erstaunt? Ich glaube, der Zeitpunkt wäre definitiv überraschender, als man das jetzt vielleicht nach der Saison vielleicht erwartet hätte oder so. Natürlich kann es sein, dass es diese Pläne irgendwo im Hintergrund gibt, dass er da irgendwie zurücktritt, was, glaube ich, aber nicht viel an unserer Diskussion prinzipiell dann so ändern würde, weil auch wenn er wahrscheinlich in eine Senior-Rolle irgendwo gehen würde, glaube ich, dass der Einfluss eines Chris Greers dann wahrscheinlich nicht mal unbedingt so viel abnehmen würde. Und von daher wäre es zwar so ein bisschen nach außen hin, zieht er sich zurück, aber ob das intern dann auch so umgesetzt ist, weiß man dann irgendwie nicht. Von daher, ja, glaube ich, dass da die Bindung zwischen Greer und Ross wahrscheinlich einfach zu gut ist oder das Verhältnis zu passend scheint, dass da wirklich jetzt die Veränderung unbedingt dann eintreten würde.
Gut, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, die Frage, die ich eben vergessen hatte, wer gewinnt denn den Super Bowl eigentlich? Um das nochmal hier nachzuschieben, kurze Antwort, dann machen wir den Deckel drauf. Tilo, wer gewinnt?
Chiefs.
Danny?
Ich hoffe ehrlicherweise Eagles.
Ich hoffe auch Eagles, aber ich denke, realistischerweise muss man mit den Chiefs rechnen. Wir werden es sehen. Wir werden Taylor Swift sehen. Und für uns kommt dann die Phase, wo es richtig spannend wird. Mit Free Agency, mit Draft. Wir werden einiges an Content liefern. Rico hat schon angekündigt, dass er wieder ein paar Sonderfolgen aus China produzieren möchte. Dann hoffentlich mit einem gesunden Micho, mit einem Danny, der seine Prüfungen erfolgreich absolviert, mit einem Tilo, der sich nicht, was weiß ich was, im Skiurlaub gebrochen hat. Dann, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würden wir das Ganze dann jetzt nach circa einer Stunde abschließen und dann für diese Woche den Deckel drauf machen.
Ich habe nichts mehr. Macht es gut.
Ich bin auch raus. Bis dann.
Gut, dann mache ich jetzt alleine noch eine kurze Abmoderation. Danke fürs Zuhören. Heute etwas kürzer als sonst und haltet in der Offseason die Augen und Ohren offen. Wer uns bei Patreon unterstützen oder uns Mitteilungen geben möchte, darf sich gerne auf allen Plattformen der diversen Podcasts melden, darf gerne uns privat anschreiben, darf gerne auch auf Blue Sky wechseln, wo wir ja mit unserem mit unserem Social Media Account von X hin gewechselt sind. Wir schließen uns der einhelligen Meinung da an. So viel zu Politik, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Und ansonsten alles Gute, habt Spaß beim Super Bowl und dann hören wir uns die Tage wieder und tschüss.